Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und heute im Gespräch mit Christine Ordnung. Hallo Christine.
Hallo Anne.
Ich freue mich, dass Christine da ist. Ich kenne sie schon seit vielen Jahren, denn ich durfte bei ihr die Paar- und Familientherapie-Ausbildung machen. Sie ist die Leiterin des Deutsch-Dänischen Instituts für Paar- und Familientherapie. Mittlerweile ist der 13. Ausbildungsjahrgang angebrochen und ich freue mich auch total darüber, nachher noch ein bisschen mehr zu erfahren, denn ich denke, das interessiert eventuell auch einige, was du da machst. Aber heute bist du mit einem ganz besonderen Thema hier, was, glaube ich, für wahnsinnig viele Eltern täglich eins ist, nämlich der Familientisch. Der Anlass war natürlich auch dein Buch, was gerade erschienen ist, Familie am Tisch, das du gemeinsam mit Georg Cadicciani geschrieben hast. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Cadicciannini.
Cadicciannini, alles klar. Ich kann diesen Namen so schwierig aussprechen, aber der Inhalt ist sehr leicht zu lesen. Und da gibt es einfach einiges, was für Familien so relevant ist. Und gerade im Vorfeld, als ich mich vorbereitet habe für den Podcast, habe ich gedacht, wunderbar, ich kann endlich mal all die Fragen stellen, die ich alle Jahre zum Essen und Essen gemeinsam, Tisch und so weiter hatte. Ich glaube, das sind Fragen, die nicht nur mich beschäftigen, sondern richtig viele Eltern. Und da freue ich mich, dass wir da heute gemeinsam ins Gespräch kommen können.
Liebe Anne, ich freue mich da auch sehr drüber. Und es ist ja das erste Buch, das von mir oder eben von mir nicht allein, sondern zusammen mit Georg Cadicciannini erscheint. Und das war einfach so ein Glück, diese Zusammenarbeit zu finden, weil ich allein bin keine Schreiberin. Und das so gemeinsam zu entwickeln, das hat total viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, jetzt mit dir darüber zu sprechen.
Ja, und ich freue mich für alle Eltern, die hier zuhören dürfen, weil da wirklich Perspektiven drin sind, die, glaube ich, sonst nicht so gewöhnlich sind. Und ich mag mal anfangen mit den Erziehungsirrtümern, die ihr auch im Buch so schön auflistet, die 11 Sätze, die nichts am Familientisch verloren haben. Und solltet ihr, die hier jetzt gerade zuhören, sich in diesen Sätzen wiederfinden, und ich mache schon mal ein kleines Vorab, ich habe mich in einigen wiedergefunden. Wenn das auch für euch so sein sollte, dann könnte dieser Podcast für euch nämlich richtig spannend sein. Unter anderem die Sätze, kann man nicht einmal in Ruhe essen? Ich glaube, das ist einer, den viele Eltern kennen. Dann der nächste Satz ist, aber das ist so gesund. Der kommt mir, glaube ich, immer noch sehr oft über die Lippen. Kannst du nicht mit geschlossenem Mund kauen oder willst du es einfach nur nicht? Probieren ist Pflicht. Dann kann ich dir nicht mehr vertrauen. Das habe ich auch gelesen und gedacht, wow, ja, okay. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Nachtisch gibt's nachher. Du hast exakt das Gleiche auf dem Teller wie dein Bruder. Du kannst ruhig mal mithelfen. So blamierst du dich. Und heute geht's aber früher ins Bett. Und ich glaube, das sind Sätze, die die meisten Eltern irgendwie kennen. Ich kenne sie auf jeden Fall und wahrscheinlich auch einige, die hier zuhören. Und vielleicht magst du da mal einsteigen, denn was für dich ja immer auch so sehr im Vordergrund steht, ist die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und du schreibst im Buch, Essen und Beziehung sind beides Lebensmittel. Und für mich wäre spannend, wieso hast du diesen Familientisch als Fokuspunkt dafür genommen, um über die Zusammenkunft von eigentlich Menschen zu sprechen, die da auf engstem Raum gemeinsam eine so wichtige und unvermeidbare Tätigkeit machen, nämlich das Essen, und darüber ja irgendwie in Beziehung kommen müssen. Und ja, vielleicht steigen wir da ein, zum einen eben mit der Wahl dieses Familientisches als Thema. Warum ist es eigentlich so wichtig? Was passiert da eigentlich? Und ja, dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen auf die Sätze eingehen, müssen wir aber auch gar nicht. Wir können auch dann einfach ein bisschen tiefer tauchen in die Themen, die eben einfach auftauchen, wenn wir gemeinsam am Tisch sind.
Ja, ich will kurz darauf zurückkommen, wie es mir gerade ging, als du alle diese Sätze vorgelesen hast. Ich bin ja auch Mutter, allerdings inzwischen von einer erwachsenen Tochter, aber ich erinnere mich nur gut. Ja, ich glaube, die tauchen überall in jeder Familie auf. Weil wir Eltern, die wahrscheinlich auch alle nicht nur einmal gehört haben, aber so alle am Stück hintereinander zu hören, das ist fast eine Zumutung. Also, und ich hoffe, dass wir in unserem Buch, und oder es war mir ein großes Anliegen, und ich denke, es ist uns auch gelungen, dass wir nicht die Eltern anklagen wollen. Ja, das kommt so ein bisschen in diesen Sätzen so prägnant raus. Warum haben wir den Familientisch gewählt? Ja, schon, weil das gemeinsame Essen in Familien, auch wenn es jetzt nicht mehr so regelmäßig stattfindet, überall wie vielleicht noch früher, ist einfach eine wichtige Begegnungsstätte, sage ich mal. Das klingt so ein bisschen förmlich, die Begegnungsstätte, aber ja, so ist es. Ob die Familien jetzt kürzer oder länger da zusammensitzen, es gibt ein bis zweimal die Woche mindestens mal die Möglichkeit, sich beim Essen zu treffen. Und das Essen ist lebensnotwendig, Beziehung ist lebensnotwendig für uns Menschen. Und am Familientisch kommt das zusammen. Und beim Familientisch kommt nicht nur das Essen auf den Tisch, sondern eben auch alles, was gerade in meinem Leben mit eine Rolle spielt. Ich bin mit meinen Gefühlen, mit meinem momentanen Workload, mit Sorgen, mit Freuden, mit allem sitze ich gerade am Tisch. Das ziehe ich ja nicht vorher aus wie eine Regenjacke.
Ja, und da ist es auf engstem Raum. Und wir sind als Eltern irgendwie so in der Verantwortung ja auch für die Kinder. Und manchmal trägt das eben auch Früchte, um bei den Metaphern zu bleiben, die ihr ja auch viel benutzt, die eben ja dann gar nicht so leicht zu verdauen sind, ne? Also gerade wenn es darum geht, gesund zu essen, ist das zum Beispiel ein Thema, was Eltern ja sehr beschäftigt, dass sie sich wünschen, dass ihr Nachwuchs gesund ist. Dann ist die Frage, ja, wie essen wir überhaupt? Ist das eigentlich im Stehen oder im Sitzen? Wie lang bleiben wir am Tisch sitzen? Das sind alles Fragen, die ihr aufgreift im Buch. Und ja, da treffen ja auch Werte aufeinander, wenn man zu zweit in der Familie ist, also als Elternpaar, dann treffen da ja auch unterschiedliche Kulturen, Tischkulturen aufeinander, aus den eigenen Herkunftsfamilien, und nicht selten begegnen wir eben diesen eigenen Herkunftsfamilienregeln auch wieder am Tisch und fragen uns dann plötzlich, hä, wieso eigentlich müssen wir das genau so machen und nicht anders? Und das führt ja durchaus auch zu Konflikten, kann aber auch bereichernd sein. Und du hast so schön geschrieben im Buch, die Erfahrungen, die ein Mensch beim Essen macht, begleiten ihn ein Leben lang. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese Verantwortung für die Kinder, denn sie machen die Erfahrung mit uns an diesem Essenstisch, und gleichzeitig sind wir mit unseren eigenen Erfahrungen, die wir als Kinder gemacht haben, auch anwesend am Tisch. Und vielleicht magst du darüber ein bisschen sprechen.
Ja, gerne. Ich mag das Wort einverleiben. Wenn Essen ist etwas, wie schon gesagt, Lebensnotwendiges und auch miteinander in Beziehung sein ist lebensnotwendig. Und am Esstisch passiert eben beides gleichzeitig und es macht ganz starken Eindruck. Beim Essen begleitet zu werden als kleines Kind ist etwas, wovon ich abhängig bin. Und je nachdem, wie meine Bezugsperson, meine Eltern, Vater oder Mutter, mit welcher Anspannung oder mit welcher Gelassenheit die da sind, also in ihrer eigenen Lebenssituation stehen und auch mit welcher Gelassenheit oder Anspannung sie so das Gedeihen ihres Kindes im Auge haben, das wirkt sich aus, wie ich als Kind Essen und Gemeinschaft erlebe. Also das wird mir einverleibt oder ich verleibe es mir ein. Deswegen ist diese Wirkung einfach auch wirklich stark und eindrucksvoll. Und auch wenn dann die Kinder älter werden, als 2-, 3-, 4-Jährige mit am Tisch sitzen, sie sind ja immer noch komplett abhängig von ihren Eltern. Und Eltern sind für die Rahmenbedingungen zuständig, und eben auch für die Atmosphäre am Tisch. Und es gelingt uns Eltern mal besser und mal schlechter. So ist es. Das gehört zum Leben. Und wie wir eben auch damit umgehen, mit den Situationen, die uns nicht so angenehm sind, die wir nicht in Lebenslauf schreiben, wo wir nicht stolz drauf sind, das prägt uns Kindern auch. Weil, jetzt sage ich uns Kinder, ist ja interessant. Das prägt die Kinder auch.
Ja, und hat
Zurück in
uns als
meine
Kinder
Kindheit
geprägt.
gerade,
Ja, genau.
ja. Mit all dem umzugehen, was harmonisch ist, was so glatt durchläuft, das macht nicht so viel Eindruck. Eindruck machen ja die Situationen, wo es einen Konflikt gibt, wo die Stimmung schlecht ist, wo ich frustriert bin, wo meine Eltern schlechte Laune haben, vielleicht auch mal streiten, Sorgen haben. Und wie und verarbeiten wir diese Stimmung? Und du hast gerade noch gesagt, da sitzen zwei Erwachsene am Tisch, die wiederum ihre eigene Geschichte mitbringen. Und daraus entsteht eine neue Kultur in der Familie. Und es ist ja wirklich so, jede Familie hat ihre eigene Kultur. Deswegen wollten wir auf keinen Fall einen Ratgeber schreiben, der sagt, mach so oder mach so. Sondern was unser Anliegen war und ist, dass die Eltern ein Stück weit darüber reflektieren. Womit geht es mir gut? Was ist meine Gewohnheit, mein Wunsch? Und den Partner, die Partnerin fragen, was bringst du mit aus deiner Kindheit? Was ist dir wichtig? Und was stört dich sehr? Ja, weil vieles transportieren wir unbewusst. Und da ist es ja ganz wunderbar, einen Partner oder eine Partnerin zu haben oder eben auch die Kinder, die uns auf ihre Art und Weise dann rückmelden, hör mal so, geht es mir nicht gut. Und das ist so schön formuliert im Buch. Das ist die schöne Sprache von Cate Giannini. Er sagt, ja, Kinder reagieren über Bande. Sie können uns das nicht so direkt sagen, Mama, ich habe das Gefühl, du bist gerade etwas angespannt. Ja, also vor allem, wenn sie 3, 4, 5 sind. Die fangen dann vielleicht an zu quengeln am Tisch oder schieben den Teller weg oder gehen mit der Hand ins Essen und packen das Essen auf den Tisch, sodass man eigentlich noch angespannter ist. Ja. Und so zeigen uns Kinder, irgendwas ist hier gerade los. Irgendwas stimmt hier nicht. Und der Familientisch ist eben der Ort, wo nur für eine gewisse Zeit beieinander ist, länger oder kürzer, je nach Familie. Und da kann ich mich äußern, da kriegen alle am Tisch mit, wer ich gerade bin. Machen Eltern ja auch, dass sie so mit dem Satz, wenn ihr schon mal alle da seid, da kann eine freudige Botschaft kommen, da kann aber auch der erhobene Zeigefinger kommen, der sagt, was ich schon immer mal sagen wollte, jetzt ist mal Zeit, dass ihr wieder mehr mithelft. Ja? Also solche Ansagen kommen auch gern beim Essenstisch.
Und als Eltern wünschen wir uns oft, dass das so eine entspannte Situation sein soll. Wir kommen vielleicht selber aus einem vollen Tag, haben es gerade so geschafft, noch was zu essen, auf den Tisch zu bringen. Und dann sitzen wir da und am besten sollte es doch jetzt irgendwie einigermaßen harmonisch sein. Und ganz oft ist es das eben nicht. Und das fängt schon bei der Essensauswahl an. Und ich glaube, das ist ein Thema, was sicherlich viele interessiert und wo ich auch aus meinem eigenen Leben berichten kann, dass tatsächlich ich irgendwann angefangen habe. Ich habe ja 2 Söhne und mittlerweile ist es eigentlich Standard, dass ich für mich Essen mache und für meine Kinder, weil ich einfach überhaupt keine Lust mehr hatte, das Essen zu essen, was meine Kinder essen, was in der Regel aus Kohlenhydraten und Fett besteht. Und das für mich irgendwie so schwierig war, das zu akzeptieren, dass meine Kinder das Essen, was ich gesund finde und auch vielleicht sogar lecker finde, eigentlich nicht mögen. Und das fing an, ich erinnere mich da noch sehr genau daran, dass ich früher, als mein erster Sohn noch ganz jung war, morgens zum Frühstück immer, ne, auch so mit der Idee von gesundem Essen gab es Hirsebrei und sowas und natürlich maximal mit ein bisschen Ahornsirup oder sowas in der Regel. Und der Papa von meinen Kindern aber Schokomüsli mochte. Und natürlich, das irgendwann viel spannender war. Und nachdem das erste Schokomüsli in der Schüssel meines Sohnes landete, ab dem Zeitpunkt war es vorbei mit dem gesunden Hirsebrei. Und so zog sich das so durch, dass nach und nach verliert man da ja auch ein Stück weit Einfluss auf die Ernährung der Kinder. Und es ist ja auch tatsächlich manchmal ein Konfliktfeld, wenn wir dazu stehen, jetzt gerade gibt es dieses und jenes Essen und was anderes eben nicht. Und da ist es für Eltern, glaube ich, immer wieder auch schwierig, die Balance zu finden zwischen, ich gehe auf die Wünsche des Kindes ein und gleichzeitig gibt es aber auch Grenzen dessen. Und wo sind die eigentlich genau? Und habe ich vielleicht am Abend nach einem langen Arbeitstag, ich habe mein Kind sowieso den ganzen Tag nicht gesehen, weil es in der Kita war, noch die Nerven, so einen Konflikt einzugehen? Oder bin ich vielleicht eher gewillt zu sagen, Hauptsache, es ist überhaupt irgendwas? Also so ging es mir richtig häufig tatsächlich. Gerade mit meinem zweiten Sohn dann, der sehr wenig ist. Da habe ich immer noch heute das Gefühl, Hauptsache, er isst was. Ich bin dann bereit, auch irgendwie noch ein Extra-Essen zu machen, damit er überhaupt was zu sich nimmt. Da habt ihr diesen schönen Satz irgendwo, die Waage gehört auf den Fischmarkt und nicht als Thema an den Essenstisch. Und doch kann es halt manchmal auch zum Thema werden, gerade wenn Eltern sich Sorgen machen, dass Kinder nicht genug essen, nicht gesund genug essen und so weiter und so fort. Und da finde ich es spannend, mit dir drüber zu sprechen, weil ich glaube, viele Eltern landen in diesem alles möglich machen Modus. Und ich kenne das auch von mir, dass ich da drinne gelandet bin und es ist gar nicht leichter, wieder rauszukommen. Und der Satz, den ihr im Buch schreibt, ist, es kann manchmal sogar sich so anfühlen wie, dein Wunsch ist mir Befehl, also der Wunsch der Kinder. Und wir Eltern stellen uns auf den Kopf, um das alles möglich zu machen, bieten tausend Optionen an. Und im Grunde gewinnt dabei niemand, weder die Eltern, noch die Kinder. Und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, warum da niemand gewinnt.
Vielleicht gleich vorab, was du jetzt am Schluss angesprochen hast, dieses dein Wunsch ist mir Befehl. Da verlieren beide, und wenn man sich vorstellt, die Erwachsenen sind eben die Erwachsenen, das Kind ist noch so klein, also das Kind verliert doppelt, weil es wird sehr allein gelassen mit seiner Suche und mit mit seiner Auseinandersetzung mit sich und seiner Umwelt und den Eltern. Und ich glaube, man kann sich das mal ganz, ganz gut vorstellen, wenn man seinen Partner oder Partnerin hat oder vielleicht in jüngeren Jahren, wenn man in jemanden verliebt ist, da ist ja auch der Wunsch, ich will dem anderen gern alles recht machen. Aber wenn ich jemanden um mich herum habe, der immer nur es mir recht machen will, das halte ich fast nicht, das ist nicht gut auszuhalten, ja. Weil ich, erstens fühlt es sich nicht gut an, immer alles zu kriegen, was man will, weil das, was ich dann kriege, ist dann nicht mehr, taugt dann eigentlich wirklich nicht so. Wünsche zu haben, die nicht erfüllt werden, ist eigentlich auch ganz schön, auch wenn es so ein bisschen absurd gerade klingt. Nur wenn ich, was aber noch viel lästiger ist, wenn mein Gegenüber sich immer nur darum kümmert, was ich will, dann kriege ich nicht mit, wer ist mein Gegenüber. Und es fühlt sich einsam an. Also dieses gut gemeinte und wirklich mit Anstrengung verbundene Versuchen, es einem Kind recht zu machen, geht eben aus zwei Gründen nach hinten los. Was ich gerade vorhin gesagt habe, nochmal kurz zusammengefasst. Ich bin nicht sichtbar als die Person, die ich bin, die auch mit einem freundlichen und klaren oder warmherzigen Nein sagt, das gibt es jetzt nicht, und in Verbindung geht, in Kontakt ist mit dem Kind und auch aushält, dass da Tränen kommen, dass da Ärger ist, dass da Frustration ist, was ja zum Leben gehört. Da entsteht ja so viel Nähe und so viel Verbindung, auch in dem ich will was und ich krieg das nicht und das macht mich traurig, wütend, schlecht gelaunt. Und da ist aber jemand, der trotzdem bei mir ist. Und der zweite Punkt, wenn ich alles kriege, mir alles hingestellt wird, dann hat es keine Bedeutung mehr, was ich kriege. Ja. Ich weiß nicht, ob das deutlich wurde, dass da eine Vereinsamung stattfindet, ja.
Und was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich der Mittelweg, ne? Weil was wir als Eltern ja nicht mehr wollen, ist, das zu wiederholen, was wir oft gehört haben. Ist jetzt dein Teller auf, sonst gibt es morgen keinen Sonnenschein und ähnliches. Da musste vielleicht manches gegessen werden, obwohl man nicht wollte. Und für viele Eltern ist das ein großes Thema, das anders machen zu wollen. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Und auf der anderen Seite ist dann die Frage, wenn ich es in dem Gegenteil versuche gut zu machen, nämlich gar keine Grenzen mehr aufzuzeigen im Sinne von, hier geht vielleicht auch mal was nicht, und nicht, weil das Kind eine Grenze braucht, sondern weil ich da eine habe, dann ist das, ja, dann ist das eben auch nicht förderlich. Und ich glaube, viele Eltern heute finden sich eben in diesem anderen Extrem. Wir wollen es nicht mehr so machen, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde. Da wissen wir, das ist schädlich. Aber ich glaube, zu wissen, dass auch das andere nicht besonders förderlich ist, das ist tatsächlich was, was erst nach und nach ankommt bei den Eltern, dass auch dieses immer alles recht machen einfach nicht förderlich ist, sondern das ist eigentlich im Grunde eine Verantwortung, die wir den Kindern in dem Moment aufbürden, mit der sie eigentlich überfordert sind und sie dennoch versuchen, so gut es geht, zu erfüllen, aber im Grunde damit alleine sich fühlen. Das ist das, was du ja gerade gesagt hast. Und dass dieser Mittelweg, den du beschrieben hast, wäre ja tatsächlich eben durchaus auch mal ein Nein, wenn es eben auch ein wirklich berechtigtes ist, da anzubringen und das Kind in dem zu begleiten, was dann bei ihm passiert. Und das ist für mich dieser große Unterschied, und das ist, was ich bei dir wirklich so intensiv lernen durfte, dieses, ja, es gibt ja die Möglichkeit, weiter in Kontakt zu sein, selbst wenn wir gerade unglücklich miteinander sind aufgrund der Entscheidungen, die vielleicht gerade ich als Mutter treffe und mein Kind möchte es nicht, aber ich kann bleiben, ich kann in Kontakt bleiben. Und dadurch lernt dein Kind ja auch, dass ein Nein nicht gefährlich ist und auch, dass ein Bedürfnis haben nicht gefährlich ist. Oder in dem Fall ist es vielleicht auch eher ein Wunsch als ein Bedürfnis. Das ist ja auch so wichtig. Dann unterscheidest du ja auch so schön im Buch, da schreibst du auch, ne, das Lieblingsessen ist ein Wunsch oder eine Lust, aber Beziehung ist ein Bedürfnis. Und das, finde ich, trifft es an dieser Stelle so und fasst es im Grunde auch zusammen, dass Kinder eben dieses wirklich wichtige Bedürfnis nach Beziehung haben und sie kommen in Beziehung in dem Moment, wo ich als Gegenüber sichtbar bin. Und das bin ich eben nicht, wenn ich jedes Lieblingsessen immer und ständig parat habe. Und wie ihr auch schreibt, natürlich gibt es dann noch immer unerfüllbare Wünsche und die Kinder finden die auch definitiv, weil im Grunde geht es nicht wirklich um dieses Essen, sondern ne, eigentlich um den Wunsch nach Kontaktfläche.
Und das ist ja was, was die Generation, meine Generation und auch immer noch jüngere Generationen ja nicht gelernt haben in dieser anderen Form von nicht in Kontakt sein, weil die rigide Erziehung war ja auch nicht auf Beziehung aufgebaut. Also wir konnten das nicht lernen, sondern wir haben nur gelernt, uns sind die Wünsche nicht erfüllt worden oder einen Wunsch haben, war schon gefährlich. Ja? Und deswegen will ich das unbedingt anders machen. Ich will die Wünsche erfüllen. Aber ich komme genauso wenig vor als Erwachsener, wie meine Eltern vorgekommen sind. Aber vielleicht mal, ich möchte gerne eins ergänzen. Es gibt ja ganz vieles, was im Zusammenleben zwischen Erwachsenen, zwischen Eltern und Kindern passiert, wo wir einfach nicht drüber nachdenken, was einfach eine Selbstverständlichkeit hat. Und da ist ganz vieles dabei, was eben auf dieser Beziehungsebene ganz fast natürlich, könnte man das sagen, passiert, weil wir trotz allem Manko und aller Prägung sind wir Beziehungsmenschen, auch wenn wir wenig erlebt haben. Deswegen will ich den Blick auch gern darauf wenden, dass auch neben dem vielen, wo wir daneben liegen, wo wir uns ungeschickt verhalten, wo wir es besonders gut machen wollen und dann eben gerade daneben liegen. Das möchte ich Eltern gern auffordern, mal einen Blick drauf zu werfen. Wo passiert einfach so selbstverständlich was? Und das ist nämlich auch am Esstisch, dass dann mal so ein freundlicher Blick, man guckt sich an, es kommt so ein Stöhner von beiden Seiten und sie sagen, ja, war ein schwerer Tag, ja. Also da wird doch auch noch viel kompensiert, so dass jetzt nicht nur diese schwierigen Momente so im Vordergrund stehen, ja.
Ja, das stimmt total. Ja, und ich mag auch so gerne diesen mitfühlenden Blick, den du da auch auf die Eltern hast. Und das ist auch im Buch geschrieben, dass dann eben auch die Eltern sich selbst verlieren. Und das hat mich berührt, als ich das gelesen habe, weil ich das auch tatsächlich von mir kenne. Und ich mag da was teilen, was vielleicht ein bisschen sogar, ne, Leute, die mich kennen, die wissen, mir ist es immer ein ganz großes Thema mit der Selbstfürsorge für sich selbst. Und doch hatte ich auch eine Situation am Tisch mit meinen Kindern, die mich da sehr hat aufhorchen lassen. Es ist zum Glück schon ein paar Jahre her und ich glaube, es ist inzwischen anders. Aber sie erzählten, also mein Großer erzählte davon, dass sie sich mit Freunden trafen und da gab es einen Geburtstagskuchen. Und dann erzählte er über ein Mädchen und sagte, ja, die Rahel, die ist schon fast wie eine Mutter. Und ich sagte, hä, wieso? Naja, wir haben alle Kuchen gegessen und sie hat dann gesagt, gib mir mal das kleinste Stück. Und ich war so, okay, ich bin ja hier die Mutter. Und offensichtlich ist es das Bild, was ich meinen Söhnen vermittelt habe, ne? Dass Mütter sich immer das kleinste Stück nehmen. Und eigentlich habe ich auch ja, nicht selten zum Beispiel meinen Kindern Eis gekauft und hatte dann das Gefühl, ich hätte auch eins gegessen. Also ich kenne das sehr gut, dieses mich eigentlich ja gar nicht mehr mitbekommen und das ist ja auch ein Problem für Eltern, ne? Ich glaube, das passiert heute auch nicht selten, dass wir die Kinder so sehr im Grunde in den Vordergrund stellen, aber dann unsere eigenen Bedürfnisse eben gar nicht mehr spüren. Und wir hatten kurz im Vorgespräch gesagt, habe ich erzählt, dass ich inzwischen immer für mich was extra koche. Also ich achte inzwischen besser darauf, dass ich definitiv was Gutes zu essen habe, selbst wenn meine Kinder da keine Lust drauf haben. Ich mache das, ich kümmere mich da um mich. Und doch ist es, glaube ich, für Eltern ein Thema, dass sie eben selber auch dann so hinten runterfallen. Vielleicht möchtest du dazu ein paar Worte sagen.
Ich finde es prima, dass du da jetzt für dich sorgst und dein Essen kochst, weil auch das hat Wirkung. Auch wenn deine Söhne jetzt in dem Alter sind, wo sie sagen, interessiert mich nicht irgendwie vielfältige Kost auf dem Tisch, auf dem Teller zu haben und Neues auszuprobieren. Ich will einfach das Gewohnte und das haue ich mir rein und dann ist gut mit Essen, weil ich will da nicht viel Zeit damit verbringen. Die kriegen trotzdem mit, was du tust. Und das hat Wirkung. Das wird sich auswirken später, dass sie sehen, mit welchen verschiedenartigen Speisen du hantierst und probierst. Die riechen das, die kriegen mit, dass du es mit Genuss isst. Und das wird abfärben. Auch wenn sie es nicht so im Moment nicht sofort tun. Ja. Und was du nur gesagt hast mit so der kleinsten Portion, das ist sicher einmal so die Bescheidenheit der Mutter, die sich dann zurücknimmt. Was ich mich aber auch erinnere, ich habe ja nur eine Tochter und da war es nicht so schwer mit dieser Bescheidenheit, aber ich konnte merken, wie nah mir einfach das Kind ist und wie leicht es ist, für mein Kind zu verzichten. Und das ist, glaube ich, auch ein... Der Gedanke ist im Buch nicht drin, aber das ist dieses Verführerische auch. Dass einfach die Liebe ist so groß, dass ich bereit bin, ganz viel zu tun. Also es war kein Verzicht von mir, wenn ich was abgegeben habe
Genau,
oder
genau.
es rübergeschoben habe, weil ich mich so gefreut habe. Und daraus kann natürlich ein Ich übergehe mich selber werden und ich projiziere alles in das Kind rein. Und so ist, so sind wir Eltern. Wir lieben einfach unsere Kinder über alles und machen dadurch dann manches, was gar nicht so gut ist.
Und das ist irgendwie so verrückt, ne? Eigentlich in bester Absicht und trotzdem kann es eben sein, dass es gar nicht unbedingt das ist, was jetzt gerade wirklich hilfreich wäre. Und so ist es. Und das schreibt ihr im Buch ja auch immer wieder. Eltern müssen nicht perfekt sein und wir sind zum ersten Mal Eltern, die Kinder sind zum ersten Mal Kinder. Und klar ist es eben so, dass wir da durchaus auch Fehltritte machen dürfen. Dass das auch nicht so schlimm ist. Selbst bei aller wichtigen Prägung, die da passiert, ja, gehört das einfach auch dazu. Und diesen milden Blick eben auch immer wieder anzuwenden und zu sagen, ja, es ist okay. Wir dürfen uns informieren, wir dürfen auch unbedingt das Buch lesen und es ist auch in Ordnung, dass eben uns diese Sätze, die wir eingangs auch genannt haben, eben trotzdem ab und zu über die Lippen kommen und ja, da passiert eben jetzt auch nicht gleich ein Riesenschaden. Es ist trotzdem gut, drüber nachzudenken. Und ich finde, also dieses Erlebnis mit meinen Kindern hat mich eben auch wach gemacht, ne? Und ich merkte, ah ja, okay, spannend. Das sehen Sie also als, als eine Mutter. Die ist schon fast wie eine Mutter, die verzichtet auf alles. Also das hat mich.
Und vielleicht bitte nur ein Punkt, ich mag den humorvollen Ton, den wir im Buch überwiegend gefunden haben. Und auch wenn bei Lesungen jetzt kommt einfach viel Heiterkeit auf. Ja? Also so sich mit einem freundlichen Auge betrachten und sagen, oh ja, kenne ich, habe ich gemacht, kenne ich, ging mir auch so. Und wenn die Kinder oder die Heranwachsenden dabei sitzen, dann können die jetzt auch sagen, genau, das hast du immer gesagt zu mir.
Genau. Ja, Ich mag ja noch ein paar weitere Themen aufgreifen, die, glaube ich, für Eltern total spannend sind. Nämlich, wie ist das eigentlich, wenn ich mit einem Kind am Tisch sitze und das benimmt sich so ganz anders, als ich das vielleicht erwarten würde? Das matscht vielleicht, wenn es klein ist, sowieso noch mal mehr im Essen herum und auch später. Also mit meinen großen pubertierenden Kindern bin ich manchmal erstaunlich, was für Rülpsgeräusche da rauskommen können und ähnliches. Also da werden wir durchaus ja auch ganz schön, ja, kommen wir manchmal in die Bredouille zu, sage ich jetzt was, sage ich jetzt nichts? Ist das eigentlich noch gesellschaftstauglich oder nicht? Also ich erinnere mich daran, dass ich mit meinen Kindern Restaurantbesuche hatte, wo ich gesagt habe, zu Hause ist es okay, aber bitte nicht hier im Restaurant, weil es mir dann durchaus unangenehm auch war. Und ja, ich glaube, damit kommen Eltern auch in Kontakt. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, was sich um den Familientisch rankt. Und vielleicht willst du darüber ein bisschen sprechen.
Ja, gerne. Ich mag den Satz von dir, zu Hause gerne, aber jetzt hier im Restaurant ist es mir wichtig, dass ihr so esst, dass sich alle Menschen hier in diesem Raum wohlfühlen, weil da sind wir nicht alleine, da sind andere mit dabei und der Satz ist wunderbar. Da kritisiere ich niemanden, sondern da kann ich sagen, das ist mir wichtig. Und in den eigenen vier Wänden ist natürlich viel mehr möglich. Und die Sicherheit, die Kinder dort haben und wie wohl sie sich zu Hause fühlen, wird manchmal eben auch gezeigt damit, dass ich am Tisch lümmeln kann, dass ich vielleicht auch mal tropfe oder ich rülpse oder ich achte nicht drauf, wie ich gerade esse, ich schmatze. Und jetzt geht es wieder darum, dass ich als Elternteil gucke, was ist so. So benimmt man sich nicht. Oder auch, ich möchte gern meinem Kind irgendwie auch mitteilen, dass wenn es woanders ist, es sein kann, dass andere sich gestört fühlen durch die Art des Essens, durch Schmatzen oder Rülpsen, Kleckern. Und das andere ist, was ist mir wichtig? Was ist mir ein Anliegen, dass ich mich auch wohlfühle? Also das eine ist, erfülle ich einen Erziehungsauftrag? Und das andere ist, wie geht es mir gut im Miteinander mit meiner Familie? Und das kann ich ja auf jeden Fall für mich selber, sollte ich erstmal für mich selber rausfinden und dann kann ich es ja unbedingt mit der Familie besprechen. Und das aber bitte nicht beim Essen.
Ah, okay. Ja.
Ja, natürlich fällt es mir da auf und dann fällt es mir vielleicht auch selber aus dem Mund sofort wieder. Da habe ich dann auch keine Impulskontrolle. Aber am Tisch, wenn gerade ein Kind schmatzt oder rülpst, und ich sage es dann bin ich sehr kritisierend. Und dann verdirbt es möglicherweise den Appetit. Und wenn ich nicht am Tisch bin, dann habe ich vielleicht auch mehr Zeit und mehr Ruhe. Nochmal so zu sagen, wie geht es mir eigentlich damit? Ja? Und was stört mich da wirklich? Und dann kann ich den anderen fragen, wie ist es für dich? Ist es so einfach nicht dran denken oder Spaß haben am Rülpsen, weil das geht so laut und das geht so lang? Und wie geht es dir damit, wenn ich sage, mich stört das? Also gebe ich mir und meinen Kindern eine Chance zum Gespräch darüber und austauschen, ja, Befindlichkeiten austauschen. Interessiere ich mich auch dafür, wie es den anderen geht. Und da war letztens auch mal eine Frage von einem Vater in der Lesung, ging es um einen Jugendlichen, der am Tisch gammelt, sich lümmelt, ja, und da sagte der dann, naja, muss ich das dann aushalten als Vater oder Mutter? Und ich sagte, ich weiß nicht, ob es ums Aushalten geht, sondern vielleicht ist es für den Vater dann so, aber es geht ja auch darum, dass sich beide am Tisch wohlfühlen sollen. Und wer hat hier die Hoheit, ja, zu bestimmen, wie wir am Tisch sitzen? Ich habe einen Wunsch, ich habe ein Anliegen als Elternteil, und ich kann mich dafür interessieren, wie es dem anderen geht. Und das ist was ganz anderes als die altbekannte autoritäre Form, So sitzt du hier nicht am Tisch. Und trotzdem kann ich auch darauf dringen und sagen, ich möchte das wirklich gern. Ich wünsche mir das sehr von dir. Geht das? Und das spielt sich ja dann auch wieder, oder was heißt, das spielt sich, da wird ja dann auch wieder deutlich, wie tragfähig ist die Beziehung miteinander. Und dann kann es vielleicht auch mal sein, dass wenn ein Sohn sagt, heute geht es nicht anders, dass ich dann sage, gut, dann mag ich heute lieber für mich essen. Ja, und lass dir einfach gut gehen und ich lass mir gut gehen und ich esse woanders. Und wenn wir zusammen essen, suchen wir nach einem gemeinsamen Weg.
Ja, und da sind wir auch schon mitten im Thema Kommunikation, was ja auch im Buch aufgegriffen wird. Also dieses ins Gespräch kommen miteinander ist ja auch was, was oft am Tisch stattfindet. Und du hast gesagt, manches ist auch besser, nicht am Tisch zu besprechen. Zum Beispiel über Schulthemen wäre es eher günstiger, einen anderen Ort zu finden. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Gelegenheit, ne? Ich nehme das auch so wahr. Also das ist tatsächlich ein Moment, wo wir auch spannende Gespräche führen, meistens eher nach dem Essen, weniger währenddessen. Und ja, was gibt es da vielleicht auch noch mal zu sagen? Was ist da wichtig?
Also ich finde es wunderbar, wenn am Tisch Gespräche entstehen, wo alle sich drüber austauschen. Was ich schwierig finde, ist am Tisch, wenn es so diese Gespräche sind, die so von oben nach unten gehen. Und damit meine ich, sitz ordentlich, halt deinen Löffel richtig, also die so Erziehungsauftrag sind. Das sind die Fragen oder Aussagen. Heute macht ihr aber erst die Hausaufgaben und dann geht ihr spielen oder wann ist die nächste Matheprüfung? Also so diese kontrollierenden und die zurechtweisenden Themen von Eltern, die sollten am Tisch keinen Platz haben. Ich kann mich aber natürlich über Hausaufgaben unterhalten, wenn ich sage, was ist eigentlich Sinn und Zweck von Hausaufgaben? Was denken sich Lehrer und Lehrerinnen dabei, Hausaufgaben zu geben? Und also über das Thema Hausaufgaben kann ich gern sprechen, aber nicht über die Hausaufgaben, die heute gemacht werden müssen oder morgen. Da finde ich einen großen Unterschied. Ich kann auch über verschiedene Kochrezepte sprechen, solange ich nicht sage, das ist gesund, was du jetzt gerade auf dem Teller hast und das ist jetzt bitte. Ich kann über vegan, über vegetarisch, über Mode, über alles am Tisch sprechen, wenn es gemeinsame Gespräche sind. Wir haben ja auch, es kommt ja auch drin vor, dass Handys am Tisch keinen Platz haben. Und dann gibt es einen Unterschied, ob Eltern darüber sprechen, ihr müsst das aushalten, ihr Kinder, ohne Handy da zu sein, oder ob auch Eltern sagen, jetzt gilt auch für mich keine Ausnahme. Und ich merke, es ist gar nicht so einfach. Ich höre es klingeln im Nebenzimmer, aber ich stehe jetzt nicht auf. Also Gespräche, die wirklich miteinander laufen, nicht auf einer Ebene, aber wo es eben nicht dieses Gefälle gibt, wo die Eltern die Ansagen machen.
Und wenn wir bei Gesprächen sind, dann sind die Kinder meistens schon größer. Manchmal sind die auch sehr klein und noch am Tisch oder auch dann nicht mehr am Tisch. Dann ist es manchmal für die Eltern vielleicht auch ein bisschen frustrierend, keine Gespräche miteinander führen zu können, sondern vielleicht eher abwechselnd zu essen. Einer betreut das Kleinkind, der andere versucht irgendwie schnell was runterzubringen. Das ist ja auch eine Situation, die recht häufig entsteht. Also wo es gar nicht so um Tischkultur geht, sondern eher um Überleben, nämlich überhaupt was in den Mund und in den Magen zu kriegen. Das sind ja auch so Situationen, die wir kennen. Ja, und dann irgendwann ist das Essen auch vorbei und dann ist ja die Frage, wer räumt den Tisch ab? Auch einer oder wer räumt die Spülmaschine ein und aus und ähnliches. Und vielleicht können wir da auch noch mal kurz drauf eingehen, ja, was du von Mithilfepflichten hältst und ja, wie können wir da mit den Kindern auch gute Möglichkeiten, gute Lösungen finden, auch irgendwie gemeinsam das zu beenden und auch aufzuräumen, ohne dass es zu einem Pflichtprogramm wird, wo die Kinder eigentlich sich nicht mehr wohl mitfühlen.
Also ich halte von Zusammenarbeit und Mitarbeiten unglaublich viel. Beim Mithelfen kommt schon so eine kleine Schieflage mit rein. Und die Idee, dass Kinder Pflichten brauchen, um dass sie pflichtbewusste Menschen werden, Das stimmt für mich im Haushalt nicht, stimmt für mich in der Familie. Ja, also ich muss nicht putzen lernen, ich muss nicht abtrocknen lernen. Das lerne ich ganz, ganz, ganz schnell. Als wichtiges Wissen im Voraus, bevor wir da noch weiter darüber sprechen, möchte ich sagen, dass jedes Familienmitglied möchte sich wertvoll für die Gemeinschaft fühlen. Ich will dazugehören und das bedeutet auch, ich will meinen Beitrag dafür leisten. Da schütteln Eltern oft den Kopf, sagen, dann kennst du meine Kinder nicht. Das ist bei uns ganz anders. Und wieder fängt's bei den Eltern an, also mit welcher Selbstverständlichkeit gehen sie von Anfang an davon aus, dass alle was dazu beitragen. Die kleineren Kinder auf ihre Art und Weise, die größeren dann natürlich mit mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und das Moment, jetzt muss ich die Kurve kriegen. Ich mache mal kurz Stopp. Das ist auch mithelfen im Alltag oder zusammenarbeiten im Alltag ist auch ein grundlegendes Thema, wo ich möchte, dass Eltern ihre eigenen Vorstellungen und ihre eigenen Erwartungen überprüfen. Oft haben Eltern die klare Erwartung, dass Kinder und auch jugendliche Kinder auf keinen Fall mitarbeiten wollen im Haushalt. Und wenn ich mir mit dieser Erwartung, wenn ich die so vor mir hertrage, dann das ist ein großes Vorurteil. Und das fühlt sich für Kinder ganz unangenehm an. Also mir wird unterstellt, du willst ja sowieso nicht und wir Eltern müssen alles selber machen. Und dann möchte ich die Eltern bitten, genauer hinzugucken. Also wie viel machen sie wirklich selber? Weil sie zum einen meinen, es geht schneller, wenn wir es machen, wir können es besser. Und die wollen ja gar nicht. Oder aber es gibt auch die Begründung, ich will ihnen das nicht zumuten. Ich will ihnen das abnehmen. So wie wir vorhin darüber gesprochen haben, wie gern ich auch was für mein Kind tue. Und wenn ein Kind nur im Haushalt ist oder zwei, dann geht es auch ziemlich lang, dass Eltern das alles übernehmen. Und jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, dass man sich nicht wohlfühlt, wenn man in einer Gemeinschaft wohnt und nichts dazu beiträgt. Also so dieses Hotelgefühl hat, man bekommt Service. Und Kinder können das ja nicht in der Bewusstheit denken, sondern sie erleben es, aha, auf die Art und Weise funktioniert es bei uns zu Hause, ich kriege all das gemacht, fühle mich aber nicht so wirklich wohl damit, ich weiß aber auch nicht, wie es anders gehen kann, dann will ich mehr von dem, was ich da kriege. Und dann fordere ich mehr Service, weil als Kind kann ich nicht sagen, hör mal, es ist zwar ganz bequem, Mama, wenn du alles übernimmst für mich und Papa, wenn du mich überall hinfährst oder wer auch immer, welche Tätigkeit macht. Aber besser ging es mir, wenn ich mich da selber drum kümmern müsste oder auch was dazu beitragen kann. Und da geht so Bequemlichkeit und sich wertvoll fühlen, trifft da aufeinander. Und erstmal gewinnt die Bequemlichkeit. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, in Beziehung kommen und in Kontakt kommen und Auseinandersetzungen standhalten und als Elternteil da sein. Mir ist wichtig, dass du einen Teil beiträgst. Und ich will dieses und jenes nicht für dich tun. Damit mache ich meinen Kindern ein großes Geschenk. Und das fällt vielen Eltern sehr, sehr schwer. Und da werden Eltern manchmal dann auch so zu nörgelnden Wesen, die diese Arbeiten übernehmen, aber ganz schön maulig werden dabei. Das, was sie eigentlich von ihren Kindern überhaupt nicht mögen, wenn die maulig werden. Aber Wir schreiben in dem Buch auch, dieses Mithelfen, Mitarbeiten im Haushalt ist ein wunderbares Übungsfeld für ganz, ganz viele Themen. Ja.
Ja.
Für sich Klarheit kriegen darüber, was will ich nicht. Und es gibt so einen wichtigen Satz, wenn so Aufgaben verteilt werden, auch Verantwortung übergeben wird. Du bist für das zuständig oder ich übernehme den Teil. Und wenn ich es dann nicht schaffe, wenn ich es nicht getan habe, dass ich, dann kommt ein, geben wir einen Beispielsatz, der sagt, ah, du hast vergessen, Bescheid zu geben, dass du es nicht tun wirst. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Satz, ja. Weil da kommt das mit dem Vertrauen. Wenn du es einmal nicht tust, dann kann ich dir ja nicht vertrauen, dass du es nicht machst, dass du verlässlich bist. Das hat ja nichts mit Vertrauen zu tun, sondern du hast meine Erwartungen nicht erfüllt. Ja? Und diese Brücke zu schlagen, ich bin verantwortlich für etwas und ich weiß, morgen kann ich es nicht tun, dann kann ich Bescheid geben. Das ist eine wirklich neue Sichtweise drauf, um dann zu sagen, wer kann es dann übernehmen? Hm? Und wenn das öfter vorkommt, müssen wir neu gestalten.
Ja, und dann sehe ich eben auch, eventuell war das eine Aufgabe, die für mein Kind noch zu schwierig zu erfüllen war, ne? Wo ich vielleicht, wenn das immer wieder passiert, auch schauen muss, ist es wirklich adäquat, das von meinem Kind zu erwarten? Braucht es da vielleicht Unterstützung, um das geben zu können, was ich da von ihm erwarte? Das ist ganz spannend. Und ich glaube, da sind wir auch wieder beim Beziehungsthema angelangt. Nämlich, was ich viel erlebe, ist im Moment, dass ich zum Beispiel meinem jüngeren Sohn beibringe, auch gemeinsam, ne, wie geht eigentlich ein bestimmtes Rezept, und wir kochen es dann zusammen. Und das ist ja auch ein Beziehungsmoment. Also wenn er lernt, irgendwie, wie was zu kochen geht oder so, dann übernimmt er zwar auf der einen Seite auch wieder was von mir, klar, aber es ist auch wirklich sowas, wo wir gemeinsam dann auch ja was Neues raustüfteln können. Und mein größerer Sohn ist ja der absolute Kuchenbäcker, der backt ja auch auf Auftrag Torten, bezahlt inzwischen, weil das einfach, also der macht das unglaublich, und damit hat er ganz früh angefangen und ich könnte das gar nicht. Also da ist er mir meilenweit voraus in dem, was er in der Küche hinkriegt. Da bin ich immer erstaunt. Also es ist total spannend, was sich da eben auch so selbst raus entwickelt, ne? Wenn die Kinder da
Ja, also
experimentieren.
das sind doch zwei wunderbare Beispiele. Trotz all dem, wo du sagst, mit dem Essen bist du manchmal ganz, ganz unzufrieden, wie deine beiden Söhne in der Küche aktiv sind.
Genau, ja, total. Und ich würde gerne zum Schluss noch ein Thema aufgreifen, was ihr im Buch nicht so sehr, zumindest ist es mir nicht aufgefallen, nicht so sehr besprochen habt, nämlich das ist die Situation, alleinerziehend zu sein mit Kind, und dann sitzt man da eventuell alleine als ein Erwachsener und ein Kind oder auch als ein Erwachsener und zwei Kinder, und dann ist die Situation nochmal irgendwie ein bisschen anders. Ist mein Eindruck, da sind zwar auch einige der Themen da, aber es ist auch noch mal irgendwie speziell. Und vielleicht möchtest du dazu auch noch ein paar Worte sagen. Gibt es da auch noch was, was wichtig wäre?
Also allein mit ein, zwei oder mehreren Kindern zu sein, ist immer eine Sondersituation, weil ich bin als erwachsene Person, habe ich kein Gegenüber. Also Kinder und Elternteil sind sich da, man kann fast sagen, schon ein bisschen gegenseitig ausgeliefert. Also da ist diese Beziehung ist so einzigartig. Es gibt eben keinen Erwachsenen, der präsent ist, keinen zweiten Erwachsenen, der präsent ist. Und das ist eine Sondersituation, auf jeden Fall. Die ist deutlich herausfordernder, als wenn zwei Erwachsene da sind. Vielleicht nochmal nur dazu gesagt, dass wenn Eltern auch zusammenleben, ist ja trotzdem so, dass manche sagen, ah, wenn ich allein bin mit den Kindern, ist es aber mal ein
Jetzt
bisschen
vielleicht.
einfacher, als wenn Partner oder Partnerin noch mit dabei wäre. Unbedingt ist das punktuell auch immer mal so. Aber wenn ich dauerhaft alleine bin, habe ich nie Pause. Ich bin immer die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner. Und die Kinder haben auch keine Möglichkeit, mal aus dem Fokus rauszugehen, weil das Elternteil sich mit dem anderen Erwachsenen beschäftigt. Ich glaube, diese Sondersituation ist wichtig, sich die immer wieder bewusst zu machen. Es ist tatsächlich so. Und das kann ich, dem kann ich nicht ausweichen. Und umso wichtiger und schwieriger aber auch ist es für diese einzelne erwachsene Person, immer wieder zu sagen, was will ich? Was will ich und wie verteile ich meine Zeit auf zwischen mir und einem Kind oder zwischen mir und zwei Kindern? Und je besser die erwachsene Person, die sehr alleinerziehende Person das hinkriegt und auch mal gute Freunde oder gute Freundinnen mit zu Rate zieht oder einlädt, desto entlasteter sind die Kinder. Das ist das, was ich dazu sagen kann, aber auch mit dem Respekt und mit der Achtung vor den alleinerziehenden Personen, weil das ist wirklich eine Herausforderung.
Und manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht trotzdem als Elternpaar noch gemeinsam lebt und trotzdem einer der Elternteile gar nicht da ist und man eben auch alleine in dieser Situation ist, ne? Ich denke, das sind ja vielfältige Situationen, die wir da abbilden. Und es ist immer wieder gut zu schauen, was ist meine individuelle Situation, in der ich jetzt gerade bin und was braucht es da. Und ja, und das ist ja auch die Arbeit, die du machst, immer wieder so sehr wirklich genau hinzuschauen. Und vielleicht möchtest du jetzt zum Schluss noch ein bisschen über die Ausbildung am Deutsch-Dänischen Institut erzählen und die Möglichkeiten da. Ich habe die ja selber genießen dürfen, 4 Jahre lang durfte ich von dir lernen und das war eine ganz, ganz wertvolle Zeit und es hat mich wirklich nachhaltig geprägt, kann ich sagen, auch in meiner Arbeit, aber auch in meiner Familie und auch sogar dahingehend, wie ich mit meinen Kindern am Tisch sitze, würde ich sagen. Insofern finde ich das ganz spannend, wenn du darüber noch ein bisschen erzählen kannst.
Ja, gerne und vielen Dank für die Möglichkeit. Ich glaube, in der Ausbildung ist einmal der ganz wichtige Aspekt, dass wir, wie der Name schon sagt, wir arbeiten erlebnisorientiert. Dinge verändern, Dinge, die was mit meiner eigenen Haltung zu tun haben, das kann ich nicht über Wissensvermittlung weitergeben. Deswegen haben wir auch 4 Jahre Zeit, was so berufsbegleitend möglich ist. Ich habe die Chance in den 4 Jahren, es wirklich zu durchleben und konkret zu Stopp. Stotter, stotter, stopp. Wir arbeiten erlebnisorientiert und erlebnisorientiertes Lernen heißt ja, ich mache die konkrete Erfahrung. Also ich sitze in einer Gruppe mit 15 anderen oder 16 anderen und da gibt es zwei, drei oder vier, denen fällt es ganz leicht, sich einzubringen, zu sprechen, von sich zu erzählen. Und mir fällt es nicht so leicht. Und dann gibt es ja so die Idee, naja, wir können ja gerecht aufteilen, jeder darf 3 Minuten sprechen oder da 5 Minuten. Und ich halte es für viel, viel sinnvoller, dass die Person, die sagt, mir fällt es nicht leicht, mich so einzubringen, wie das andere auch tun, dass sie ermutigt wird, genau das zu sagen und darüber zu sprechen. Und für sich die Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte gern was sagen und ich weiß aber nicht, wie es geht. Weil wenn andere diese Aufgabe für sie übernehmen, kann die Person nicht selber sich entwickeln und wachsen. Und das Erlebnisorientierte ist, dass wir viel Zeit haben, uns gegenseitig und vor allem sich selber kennenzulernen und zu merken, was sind meine Stärken und wo habe ich meine Einschränkungen und wie kann ich offen damit umgehen. Und ein Begriff, den ich mir wünsche, dass der möglichst wenig auftaucht, das ist nämlich sich zu sorgen, wie es den anderen geht, sondern das Vertrauen zu haben, dass die anderen von sich sprechen, wenn sie möchten. Und wenn mich interessiert, wie es jemandem anderen geht, dann kann ich das aus meinem Interesse direkt ansprechen und sagen, ich möchte gern wissen, was bei dir los ist. Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Du bist so schweigsam heute. Und das ist was ganz anderes als wir müssen jedem die gleiche Redezeit zur Verfügung stellen.
Ja,
Also
hast
dieses gut bei sich sein und sich interessieren von anderen aus einer aus einem echten Interesse.
Und das ist eben ganz nah dran an uns selbst. Und ein Satz, den ich in der Ausbildung von Helle lernen durfte, war, ne, wir können anderen nur so tief begegnen, wie wir uns selbst begegnet sind. Und das ist ja im Familienkontext einfach sehr, sehr relevant und nicht nur dort, sondern eben generell im Leben. Wie sind wir eigentlich miteinander in Kontakt? Das hat ganz viel damit zu tun, wie sind wir mit uns selbst in Kontakt? Und da ist sind die 4 Jahre auf jeden Fall eine unglaublich wertvolle Gelegenheit, um mit sich selbst eben sehr nah in Kontakt zu kommen, diese Kontaktfläche zu vergrößern, auch mit anderen und so anders in Familie sein zu können, aber auch anders Menschen begleiten zu können, weil das ist ja durchaus eine Ausbildung, die dazu befähigt, eben auch andere ja auf eine sehr profunde und nahe Weise zu begleiten. Und ich freue mich auch immer wieder, dass das so sehr Teil meiner Arbeit sein darf und genieße das total. Und es ist wirklich, ja, ist einfach sehr, sehr hilfreich. Insofern freue ich mich, dass die Ausbildungen nach wie vor weiterlaufen und möchte das echt allen ans Herz legen, die da überlegen, in dieser Richtung was zu machen. Das ist eine gute Idee.
Vielen Dank.
Ja, und dann danke ich dir sehr, Christine, für das Gespräch, dass du dir so viel Zeit genommen hast jetzt auch. Ich könnte dir noch 1000 Fragen stellen. Vielleicht müssen wir noch mal eine zweite Folge machen. Und glaube, dass das für alle, die hier zugehört haben, wertvolle Impulse waren. Wenn ihr Fragen habt und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, oh, da will ich eigentlich noch viel mehr wissen, dann mag ich euch auch ans Herz legen, das Buch zu kaufen. Es ist im Kösel Verlag erschienen, Familie am Tisch. Da sind noch viel, viel mehr Aspekte beleuchtet als die, die wir jetzt hier aufgegriffen haben. Falls euch das immer noch nicht reicht, dann schreibt auch gern an Mit Kindern wachsen. Und wir gucken, dass wir das vielleicht nochmal dann in einer weiteren Folge beantworten oder auf anderem Wege darauf eingehen, was ihr dann noch gerne wissen möchtet oder was euch bewegt. Es ist ja auch nicht immer nur eine Wissensfrage, sondern manchmal einfach auch ein Teilen darüber, was es macht, wenn ihr hier zuhört. Ich danke allen, die hier dabei waren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr den auch sehr, sehr gerne an andere weiterempfehlen, sodass noch mehr Familien etwas friedlicher miteinander am Tisch sitzen können. Und wünsche dir, Christine, dass das Buch sich gut verbreitet, weil ich glaube, es ist wirklich ein wichtiger Beitrag für Familien. Und der Blick, der da Eingang findet in unsere Familien dadurch, ist einfach so bereichernd. Und ich danke dir für das Gespräch heute.
Anne, ich danke dir. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.